Okay. So, Leute, willkommen zum Hypertrophy Cast. Wir machen jetzt den zweiten Teil der Unterhaltung mit dem Sepp. Wir haben
Moin, heute hoffentlich mit gutem Sound.
mit gutem Sound. Ja, eben waren die Mikrofone hier einfach nicht aktiviert. Entschuldigt die etwas schlechtere Soundqualität, dafür wird sie jetzt umso besser.
Ich hoffe.
Auf jeden Fall, nee, die Teile können was. Genau, in der ersten Episode haben wir über das Thema P-Ratios, über dein Blutbild und auch über deine aktuelle Situation, Wettkampfplanung und so weiter gesprochen. Falls ihr die Episode noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall rein. Wir machen jetzt im zweiten Teil mit dem Q&A weiter. Wir haben uns nämlich ein paar Fragen von der Community eingeholt und ja, würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit einer Frage ein. Der Nemi schreibt: Ciao Luis, ciao Sepp. Wahrscheinlich als
Ciao,
Begrüßung. Ciao.
Schweizer,
Schweizer sagen
sagen
das.
wir. Ciao.
Okay. Wenn ihr Trainingspläne für eure Kunden erstellt, was sind die wichtigsten Informationen, die ihr vom Kunden verlangt, slash benötigt und wie geht ihr an die Trainingsplanung heran, wenn ihr vorher noch nicht mit dem Kunden zusammengearbeitet habt? Ihr wisst noch nicht viel, wie viel Volumen der Kunde verträgt, ob das Volumen überhaupt bei dem Muskel ankommt, etc. etc. Eure Sichtweise würde mich mega interessieren. Danke euch. Liebe Grüße, Nemi. Danke für die Frage, Nemi. Finde ich sehr, sehr cool. Du hast ja auch in der Vergangenheit schon mit Klienten zusammengearbeitet. Ich war ja auch 2 Jahre damals bei dir im Coaching. Ich weiß nicht mehr von wann bis wann, 2016 bis 2018, glaube ich.
Ja,
Ja, war auf jeden Fall
irgendwie 2015 bis 17, irgendwie sowas,
irgendwie sowas um den Dreh. Ja, kannst
damals.
damals, ne? Kannst dich noch so ein bisschen an die Zeit zurückerinnern, wo du so
Ja,
one-on-one mit
voll,
den
klar,
Leuten.
natürlich, klar.
Ja.
Also das Wichtigste ist eigentlich immer, was machst du bisher und wie waren deine Ergebnisse? So, wenn der Klient dir das nicht bieten kann, eigentlich kann man es immer, weil meistens ist man ja unzufrieden irgendwie und
Ja.
sagt, guck mal, ich mache einen Dreier-Split, trainiere den Bizeps so und so, kommt nichts bei rum. Und dann nimmst du halt diesen Plan und fragst erstmal so, keine Ahnung, fühlst du dich eher überlastet, unterlastet, ne? Und kannst so eventuell schon mal herausfinden, ob, unabhängig davon, ob der Trainingsstress ankommt, ob die Person überhaupt genug Volumen absolviert oder vielleicht chronisch zu viel macht, ne? Das ist, glaube ich, das Beste. Und wenn jemand da überhaupt keine Daten hat, weil er immer richtig wild trainiert, es gibt ja auch so Leute, die haben keinen Split oder so, dann gib ihm halt einfach irgendwas, wo du denkst, okay, das macht Sinn. Ja, das ist so ein Wert, wo viele eigentlich erfahrungsmäßig sehr gut mitfahren. Und lass sie dann nach ein, zwei Wochen Feedback geben. Kannst du fragen, so, hey, läuft's? Und wenn er dir sagt, boah, der Bizeps, der kommt jetzt richtig übel, dann weißt du, okay, das, was du ihm schon mal gesagt hast, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, in der Diät könnte man sich vielleicht auch an Leistungsverminderungen oder Leistungsdrops orientieren. Wenn du einen neuen Klienten hast, mit dem in die Prep gehst, der eigentlich keine Daten von sich aus irgendwie sammeln konnte und du ihm irgendeinen Ansatz gibst und die Leistung halt überhaupt gar nicht fällt oder so, vielleicht sogar die Leistung erhöht wird, dann weißt du auf jeden Fall, du bist schon in so einem Bereich, wo man sagen kann, viel besser hättest du es initial gar nicht machen können.
Ja.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz, vor allen Dingen um den Trainingsstress so ein bisschen zu dosieren. Was man sich natürlich noch immer anschauen kann, das sind so Vorgeschichten, was so zum Beispiel auch Verletzungen angeht, wo ist
Ja.
die Person vielleicht so ein bisschen verletzungsanfälliger. Und was ich mir auch immer sehr, sehr gerne einhole, sind halt direkt von Anfang an schon mal Fotos, ne?
Ja,
Ich meine, im
ja.
Endeffekt geht's darum, okay, wie ist das optische Erscheinungsbild, ne? Und was kann man da eventuell schon verbessern? Das muss man natürlich dann eben auch immer abgleichen, so mit den Zielen des Klienten so. Weißt du, wenn ich mir eine Physik anschaue, dann denke ich mir immer, okay, das muss jetzt möglichst gut für Bodybuilding-Zwecke aussehen,
Ja,
aber
ja.
die Leute haben ja auch manchmal vielleicht gar nicht jetzt so den Anspruch an sich, jetzt unbedingt auf die Bühne zu gehen. Die wollen dann vielleicht am Strand gut aussehen so und dann ist halt immer die Frage so, was der Klient sich halt vorstellt, wie er auszusehen hat oder wie er aussehen
Ja, was
will,
die
ne?
Ziele sind, ne?
Was
Klar,
die Ziele im
natürlich. Also
Endeffekt
wenn du
sind.
jetzt nicht Wettkampf-Bodybuilder hast, die sagen so, ich muss jetzt nicht von einer Leg-Session 4 Tage dizzy im Kopf sein. Ne? So, das ist halt das
Ja.
Ding. Ja,
Ja.
whatever it takes für Wettkampfsportler, das muss halt nicht unbedingt für den Hobbyathleten gelten. Ne? Ja, genau.
Genau.
Ich hatte bis jetzt eigentlich aber auch nur Leute, die entweder gepreppt haben oder
Okay.
preppen wollten oder so. Ich habe eigentlich absichtlich nie so, sag mal, komplette Hobbyathleten genommen, weil mir das halt nicht so viel Spaß macht. Das ist natürlich auch immer individuell. Es gibt vielleicht viele, die sagen, boah, gerade das macht mir Spaß, weil du da natürlich einen viel krasseren Impact hast.
Auf
Ne?
jeden
Also
Fall.
wenn du jetzt jemanden reinbekommst ins Coaching, der hat schon irgendwie voll die Ahnung und alles, dann ist es eher so ein, optimieren und miteinander und eigentlich soll er selber die Antworten zu vielen Fragen haben und die arbeitet es irgendwie ein bisschen raus, ne? Und wenn du aber jetzt eine dicke Dame hast, die dann zu dir kommt so und du verwandelst die zu einem normal aussehenden Menschen, sage ich mal, also normal aussehend, natürlich nicht wertend, aber in dem Sinne, dass du halt einen Körperfettanteil hast, der sich im gesunden Rahmen befindet, boah, da hast du ja die Person komplett verändert, ne? Da ist das Selbstbewusstsein anders, die Gesundheit anders. Und hilfst dieser Person natürlich ein ganz anderes Leben zu haben. Und das ist halt in dem Wettkampfsport meistens nicht so. Also der Impact ist halt nicht so unglaublich riesig im Vergleich zu dem Average Joe, den man dann halt coacht.
Das stimmt. Das ist ein
guter ich kann auch deswegen auch verstehen, dass viele sagen, boah, das macht mir gerade das macht mir mehr Spaß.
Mhm. Nee, ich habe auch ehrlich, also ich habe so beides so ein bisschen mit drin. Ich habe Wettkampfathleten, auch drei starten jetzt auch dieses Jahr im Herbst zum Beispiel. Ja. Und dann habe ich aber auch Leute, die jetzt vielleicht erst Trainingserfahrung von 1 bis 2 Jahren haben. Ja. Ne? Und da merkst du natürlich auch, dass du da viel mehr Einfluss nehmen kannst und natürlich auch noch viel mehr Optimierungspotenzial hast als bei einem Jungen, der halt schon 5, 6 Jahre oder so am Eisen ist, ne? Ist klar.
Und selber eigentlich schon andere Leute coachen könnte, aber halt dieses objektive Auge noch braucht.
Ne? Genau. Ja, deswegen macht mir das echt mega viel Spaß, weil da siehst du dann halt auch die Entwicklung halt total krass, ne? Ja. So, und was ich dann auch immer ganz cool finde, ist, wie sich dann so dieses kompetitive Mindset auch dann immer so ein bisschen entwickelt. So am Anfang frage ich dann immer so ab, hast du Wettkampfambitionen? Ja, nein, vielleicht. Dann sagen viele immer nein oder vielleicht. Und dann irgendwann kommen sie dann doch mit dem Gedanken, oh, ich merke, es geht gerade sehr, sehr gut voran. Ja. Und vielleicht wäre es doch mal in den nächsten Jahren mal Zeit für einen Wettkampf. Das ist eigentlich auch immer ganz nice. Deswegen, ich schätze so diese beiden Seiten eigentlich sehr. Ich finde, man kann auch mit der Zusammenarbeit auch mit weniger fortgeschrittenen Leuten doch sehr, sehr viel lernen. Auch
absolut, klar. Also es ist auch wieder Spezifität. Du wirst der beste Coach für normale Menschen, wenn du normale Menschen coachst.
True that.
Alleine zu wissen, ob die Praktiken, die wir so durchziehen, ob die überhaupt für die Leute umsetzbar ist. Ne? Mhm. Also dieses vielleicht 7-mal die Woche trainieren oder so, das ist halt für die meisten Leute halt einfach nicht drin. Und wenn du halt aus deiner Bubble kommst, so mit High-Performance-Athleten gearbeitet hast und der dann erzählen musst, du musst heute Morgen musst du Waden trainieren und heute Abend irgendwie Quad und mittendrin irgendwie Beuger, dann sagt die, nee, ain't gonna happen, so, weißt du? Deswegen wirst du da auch natürlich viel besser, ne? Und wenn du halt, dahingehend der beste Coach werden willst, dann musst du auch genau dieses Klientel bedienen und auch mit denen Erfahrungen sammeln und auch dort lernen.
Da gebe ich dir recht, Spezifität ist King, ne?
Immer. Egal in welchem Aspekt des Lebens.
Ja.
Auch im Coaching,
klar. Bei mir ist es jetzt so, ich coach jetzt aktiv seit Anfang 2019. Ja. Ne? Entwickelt ist alles noch in der Entwicklung. Ich sag mal, gut, ich habe jetzt schon einen guten Klientenstamm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt die Klienten so aussuchen könnte oder jetzt sagen würde, ey, ich nehme jetzt nur noch Wettkampfathleten. Da soll es langfristig natürlich hingehen. So, ich mache jetzt auch gerade meine Prep und so. Aber ich sag mal, man nimmt das, was man kriegen kann, in Anführungszeichen, weil das ist für mich halt auch einfach Praxisarbeit, ne, und so.
Erfahrung
ist extrem, natürlich. Ne? Das ist,
ab einem gewissen, ich sag mal, Wissensstand, es ist nur noch Erfahrung bei guten Coaches. Nur noch.
Ja.
Also zum Beispiel so ein André oder so, der könnte sich nicht irgendwie großartig weiterbilden, dass er jetzt noch viel besser coachen kann. Mhm. Oder auch bei dir glaube ich nicht, dass du jetzt noch so viel Puffer hast, so viel Neues zu lernen, sondern das, was dich jetzt ausmacht, sind die kommenden Jahre an Erfahrung.
Ja.
Ich könnte jetzt nicht sagen, liest das Buch oder so, ne? Ich weiß nicht, wie fit du jetzt in Anatomie bist oder so, aber da könntest du vielleicht noch was machen, aber wenn du das jetzt auch noch drin hättest, dann hast du eigentlich alles Relevante, was du wissen musst und wann du welche Formel, sag ich mal, einsetzt oder welche Schublade aufmachst, das ist ja super viel Intuition und Gefühl und Erfahrung.
Ja, ne? Genau, da merke ich auch, dass sich das da immer so ein bisschen mehr hinentwickelt. So am Anfang war das halt alles geprägt, so sag ich mal, von sehr theoretischen Informationen, ne? Was sagt jetzt auch die Studienlage zu einem bestimmten Sachverhalt, und jetzt bin ich halt in der Lage, auch meine eigenen Studien, sage ich mal, so ein bisschen an meinen Kunden halt durchzuführen.
Klar.
Und sammle halt dann meine Datensätze, die ich dann auch eben wieder anwenden kann. Ne? Und ja, wie du sagst, das ist halt einfach die Erfahrung, die als eben im Coaching halt enorm relevant ist. Und wollen wir zur nächsten Frage übergehen?
Ja, sicher.
Genau.
Ich glaube, die haben jetzt auch
viel beantwortet. Sind noch ein bisschen abgewichen, aber Nemi, Grüße gehen raus an die Schweiz. Hoffe, das hat dir geholfen. Der Thomas Kasian Schütz fragt, hallo.
Hallo.
Was würdet ihr jemandem empfehlen, wenn er oder sie die erste Wettkampfdiät ohne Coach machen möchte? Beziehungsweise mit welchen Bereichen sollte man sich auseinandersetzen und was sollte man alles beachten?
Also Posing.
Oh ja.
Ist wahrscheinlich das Wichtigste. Also eine Diät hinzubekommen ist das eine.
Ein bisschen Rechnerei am Anfang, ne?
Ja, also du musst eigentlich nur wissen, wie viel du abnehmen musst. That's it. Und dann musst du halt einfach nur dich an den Plan halten und dann gegebenenfalls die Anpassungen richtig wählen. Die meisten verschätzen sich brutal, deswegen kommen sie auch nicht lean.
Ja.
Und viele andere ziehen es halt nicht durch, oder können den Diätansatz nicht durchhalten oder was auch immer. Aber grundlegend ist, glaube ich, so das Posing da, wo man am meisten Hilfe braucht, weil man sich auch nicht selber sieht während des Posings. Klar, man kann sich einen Spiegel oben, unten, man kann es filmen, blablabla. Aber am Ende des Tages, diese Feinheiten alleine zu lernen, ist schon schwieriger, finde ich. Zumal man selber meistens auch kein Posing-Experte ist. Das heißt, selbst wenn man sie sehen würde, wüsste man gar nicht, okay, könnte ich vielleicht nicht mit einer leichten Hüfteindrehung oder mit einem Hüftversatz nicht besser stehen, oder vielleicht sollte ich einen Arm ein bisschen höher nehmen, weil mein linker Bizeps ist größer, aber wenn ich ihn höher nehme, dann wirkt es. Das gibt halt viel Optimierungsbedarf. Ja. Und am Ende des Tages ist Bodybuilding immer, wie man die Physik präsentiert.
Absolut.
Deswegen würde ich trotzdem auf jeden Fall ihm raten, einen Posing-Coach zu konsultieren.
Jo.
Vielleicht auch nur, damit er dir sagt, hey, du machst das super.
Also
allein dafür schon.
Auch einfach nur für, wie sagt man, ja, diese Beständigkeit auch, ne, dass man da auch regelmäßig das Ganze einfach trainiert, dass man auch mal die Posen auch mal länger hält, ne? Weil so, man kennt es so, man macht dann vielleicht mal so für die Form-Update-Fotos oder so, mal, ne, so für den 10-Sekunden-Teil mal hält man die Pose und danach lässt man dann wieder locker. Auf der Bühne ist das oft ganz anders, ne? Da muss man vor allem das Line-Up echt über Minuten
so halten.
Ne, und das ist dann schon mal was ganz anderes, dann letztendlich auf der Bühne zu stehen, vor allem wenn du dann noch die Scheinwerferlichter ins Gesicht bekommst und generell, ne, so ein bisschen aufgeregt bist.
Ja, viele unterschätzen das, glaube ich. Das ist schon sehr, sehr aufregend, findest du nicht?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also gut, mein letzter Wettkampf war jetzt 2018. So.
Ja, meine auch.
Ist jetzt schon wieder, also die Erinnerungen verblassen schon wieder so ein bisschen.
Überleg mal, wenn du auf die Stage gehst, die Lichter siehst, dich so ein bisschen geblendet fühlst und dann so das Publikum, das ist schon krass.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so die Momente ziehen da echt so an einem vorbei. So, man realisiert gar nicht so, man realisiert gar nicht so, was passiert. Und dann fällt es natürlich auch super schwer, auf diese kleinen Feinheiten zu achten, die du dir vielleicht dann irgendwie noch in der letzten Woche irgendwie noch in den Kopf irgendwie versucht hast, zu knallen irgendwie vor so einer Klausur. Deswegen fang frühzeitig mit dem Posing an, hol dir da gegebenenfalls Unterstützung. Wenn nicht, dann musst du es auf eigene Faust machen. Ja. Dann mach es mit Video, nimm dich auf, sodass man den kompletten Körper sieht, und dann musst du halt wirklich Pose für Pose durchgehen und ja, das dann eben so ein bisschen selbst in die Hand nehmen. Genau, ansonsten hatten wir ja schon gesagt, ne, Bühnengewicht oder Lowest Weigh-In irgendwo grob kalkulieren im Voraus, damit man so eine grobe Zeitplanung aufstellen kann.
Absolut.
Natürlich wirst du jetzt am Anfang nicht direkt sagen können, okay, hier werde ich dann landen. Das kannst du natürlich konkreter sagen, je näher du dann der Wettkampf vorn letztendlich kommst. Aber um halt schon mal im Vorhinein so einen groben Gewichtsverlaufsplan eben auch aufzustellen, zu sagen, okay, dann und dann muss ich ungefähr so und so viel wiegen, dann mache ich hier vielleicht mal eine Diätpause oder so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja. Und wenn du jetzt deine erste Wettkampfdiät machst, ohne, dann hast du natürlich keine Vorerfahrung. Du warst noch nie in Wettkampfform. Das heißt, du musst ja so ein bisschen, ja, da wirklich dann auch deinen Körperfettanteil abschätzen, weil du, wenn du jetzt in der Bodybuilding-Klasse starten möchtest, dann würde ich jetzt mal, um halt wirklich kompetitiv zu sein, auf einen Körperfettanteil von 3-5% rein rechnerisch mal so ein bisschen abzielen.
Voll, und lieber ein bisschen, ich sag mal, aggressiver rechnen, also lieber mit einem höheren Fettverlust rechnen, als mit einem zu niedrigen, weil Worst-Case-Szenario bist halt 4 Wochen vorher fertig, ist auch nicht optimal, aber dann machst du halt wenigstens einen Wettkampf vorher oder versuchst irgendwie das Ganze noch über die Bühne zu bringen oder so, aber wenn du halt 3 Wochen out mit 10% Körperfett rumläufst, das wird kein gutes Ergebnis, egal was du tust.
Genau, ja, deswegen mach dir da im Vorhinein schon mal ein paar Gedanken, und da kannst du dir natürlich auch Meinungen von erfahrenen Athleten oder Coaches einholen, dass du dir einfach mal dass du denen mal ordentliche Bilder schickst, ne, die jetzt auch nicht komplett verpixelt sind oder wo man nichts erkennt, so gute Bilder mit ganzem Körper drauf, dass man wirklich jede Körperpartie sieht und jetzt nicht irgendwie hier nur deinen Arm oder so.
Dann
auch so
Filter, so eine Struktur, so
bei Instagram. Ja, man kennt's, man kriegt dann so Bilder, da erkennst du halt nichts. Ja. Ne,
oder
man,
nur den Rücken oder
genau,
so.
Genau, ne, ja. Wie viel Körperfett unterschätzt du mich? Dann muss ich halt alles sehen. Ne. Ja. Im Bodybuilding bist du halt nur so lean, wie deine fetteste Körperpartie im Endeffekt voll, ist. Ja. Ne. Ja, und deswegen mach dir da im Vorhinein auf jeden Fall deine Gedanken. Ne,
und rechne wirklich immer so 20% mehr ein. Wenn du denkst, dass du 10 Kilo abnehmen musst, nimm lieber 12, 13 oder plan lieber mit 12, 13 Kilo.
Ja. Machst du noch so, so Calls mit Leuten, so Consulting-Calls mäßig?
Ja, eigentlich auch nicht mehr.
Auch nicht mehr?
Nee, auch nicht mehr.
Ja. Aber sowas ist auch eine ganz gute Sache. Wenn du dir jetzt keinen festen Coach holen willst, dann hol dir vielleicht jemanden, mit dem du ab und an mal...
Hast du das noch?
Ich habe es jetzt so nach außen hin nicht angeboten, also auf meiner Website steht es nicht, aber...
Ja, schreibt ihr Luis
ja, du könntest mir schreiben, also da, genau, so eine Skype-Session, das lässt sich schon machen, so, dann kann man halt auch, sag ich mal, im Zwei-Monats-Rhythmus oder so einfach mal skypen, so, dann...
Genau, das habe ich auch mit deinem Klienten
richtig,
gemacht.
Genau, ja. genau. Ja, Grüße an Philipp, gehen raus.
Für die Maschine,
ja.
Richtiger Brecher geworden.
Er hat gut aufgebaut und bei ihm beginnt jetzt die Prep in... Am 15.03. Ja. Also in einer Woche.
Nice.
Genau.
Ja, ey, viel Erfolg, Digga.
Ja, das wird
ProCard.
Gut. Ja, wir sind.
Habe ich ihm erzählt.
Also. Wir sind zuversichtlich. Also ProCard, who knows, ne?
Kannst ja, ist ja mittlerweile Klassensieg. Du brauchst ja keinen Gesamtsieg.
Ja, stimmt.
Klassensieg nicht unwahrscheinlich.
Ja, also
man weiß ja nie, wer kommt, so. Da weiß er schon. Aber das, was ich gesehen habe im Flex, ist auch schon wieder 6 Monate her.
Ja.
Circa,
ne? Stimmt.
Da war ich richtig am Arsch, weiß ich noch. Boah, da war ich richtig so overreached und die letzten Tage des Diätens und ich hätte sowieso einen Dietbreak dann gemusst und ja, war schon.
Ja, und er war im Peak Mass damals, richtiger Zuchtbulle, aber jetzt haben wir ihn auch ein bisschen runterdiätet, auch schon im Vorhinein, vor dem eigentlichen Prep-Start und ja, Ausgangslage ist auch top, ne? Ähnlich wie bei dir jetzt auch mit deutlich weniger Körperfett wird jetzt in die Prep gestartet, haben richtig viel Zeit und wird ein gutes Mega. Paket im Herbst.
Definitiv.
Cool. Hier noch eine Frage. Ich glaube, die wirst du relativ schnell beantworten von Chris Said. Er fragt, sollte man vor einem Wettkampf entwässern oder ist das eher unnötig?
Eher unnötig.
Ja, ich würde schon fast sagen, überflüssig oder kontraproduktiv.
Ja, unnötig halt.
Ja, also mit dem Wasserhaushalt kurz vorm Wettkampf zu spielen, wird keinen besseren Look hervorrufen.
Ja.
Du wirst, wenn...
Oder sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit liegt bei unter 1%.
Und ja.
Also man kann, wenn man Glück hat, vielleicht schon.
Mhm.
Also je nachdem, wie der Körper jetzt, wie schnell er gegen reagiert. Mhm. Aber das Problem ist, dass man in den anderen 99% der Fälle einfach beschissener aussieht.
Ja.
So, und das macht keine Physik. Also du hast 1% eine Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht 10% besser aussiehst und 99% eine Wahrscheinlichkeit, dass du beschissener aussiehst und wenn es halt ganz doof läuft, ziemlich viel beschissener.
Mhm.
Also da sprechen wir auch nicht von 10%, sondern ja, deutlich, deutlich beschissener.
Ja, also ich denke mir halt, also ich sehe da relativ wenig Sinn, einfach weil wir ja vor dem Wettkampf auch Kohlenhydrate idealerweise laden wollen und damit die ordentlich transportiert werden und auch und wir auch einen ordentlichen Pump bekommen, da brauchen wir halt auch einfach entsprechend Wasser. Ne? Also das sollte man vor dem Wettkampf nicht weglassen. Gut, das ist jetzt nicht die einzige Methode, um zu entwässern, jetzt irgendwie auf Flüssigkeitszufuhr zu verzichten, aber was gibt es da noch für Sachen? In Sauna gehen oder irgendwie schwitzen oder sowas?
Ja, dieses ganze auch Kalium-Natrium-Gespiel, weißt du, das macht also einfach recht wenig Sinn, Freunde.
Mhm.
Kommt einfach trocken genug, so, und dann müsste nur noch prall werden. Sollte eigentlich nur noch, der einzige Fokus an einem Wettkampftag ist es, wie werde ich prall, weil fett wirst du an dem Tag auch nicht mehr.
Mhm.
So. Also schau, dass du halt nicht überlädst, ne?
Ja.
Und dass du halt maximal voll kommen kannst, denn über die Form, darüber solltest du dir echt vorher Gedanken machen.
Mhm.
Dementsprechend nicht entwässern.
Nee, damit ist eigentlich nichts mehr zu gewinnen.
Nur noch viel zu verlieren.
Nur noch selbst viel zu verlieren ist so ein bisschen wie Cliff Wilson. Das hat da so eine ganz witzige Analogie zu gebracht. Das ist einer der weltbesten Prep-Coaches.
Ja.
Aber jetzt nicht in Bezug auf die nicht auf das Entwässern, sondern generell so auf die Peak Week, dass das so ein bisschen wie Klauen in der Tankstelle ist. So, du kannst nicht viel durch so eine Peak Week gewinnen.
Dann willst du dann höchstens einen Snickers. 2 Euro
genau,
oder so kannst hast du dann gespart, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dann Hops genommen wirst, ist ja da und dann hast
du ein Problem. Deswegen, ja. Das ist, glaube ich, beim Entwässern nochmal ein, noch ein bisschen extremer. Deswegen würde ich auf jeden Fall eher von abraten. Sepp ja auch, genau. Nächste Frage von SebiGR19. Er fragt, wie geht ihr psychisch mit gezwungenen Trainingspausen um? Finde ich eine witzige Frage, weil...
Weinen.
Ich denke mir, sobald das Ganze gezwungen ist, dann liegt das ja auch nicht mehr in meiner Hand, die Entscheidung. Ja. Dann muss ich ja pausieren. Also keine Ahnung, ich werde jetzt vom Auto überfahren. So, ich liege im Krankenhaus.
Da hat man, glaube ich, auch andere Gedanken.
Dann hat man andere Gedanken, aber was ich damit sagen will, ist so, dann kann ich ja nichts dafür. Also sobald es außerhalb meiner Handlungsfähigkeit ist, dann...
Das ist ja der Idealfall, wenn man wirklich so denkt.
Ja.
Ist ja gar auch nicht, also ich finde, es ist ja auch gar nicht so einfach, in dieses Mindset reinzukommen. Ne? Mhm. Also da gehört ja schon so ein bisschen, ich finde, Persönlichkeitsentwicklung oder eine stabile Psyche dazu, dass man sagt, hey, ich bin im Stau und das nervt mich nicht. Mhm. Das ist ja das auch irgendwo menschlich, dass man sich schon so ein bisschen drüber abfuckt. Aber
absolut.
Im Grunde sich das halt bewusst machen, dass man nichts dafür kann. Mhm. Und Kopf hoch. Stress macht es noch kataboler.
Ja. Ich denke mir auch halt immer, auch wenn man halt so Phasen hat, wo es vielleicht auch mal nicht so gut läuft oder man sich nicht so gut fühlt, da denke ich mir halt immer so, nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch, so ein bisschen. Ja. Und da muss man halt dann auch manchmal einfach ein bisschen durchbeißen und einfach auf bessere Tage hoffen oder für bessere Tage eben auch wieder arbeiten. Ne? Ja. Also ich meine, man zieht ja überall dann so seine Learnings draus. Ne? Wenn du jetzt nicht ins Gym kommst, weil du im Stau stehst, dann weißt du, alles klar, vorher mal kurz die Verkehrslage abchecken, vielleicht gucken, ob Google Maps dann noch eine bessere Route hat, so dass ich halt dann wirklich zum Gym komme. Ne? Einfach dann eben die Learnings daraus ziehen, die Situation abhaken, sofern es nicht in deiner Hand liegt und dann das Ganze besser machen. Aber klar, das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Chillen wir auf der Couch und erzählen dir einen.
Ja, ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, also gezwungen, da müsste ich echt, glaube ich, im Knast sein oder schwerst verletzt, weil ich würde irgendwie immer trainieren. Mhm. Also selbst wenn ich mir ein Bein brechen würde, würde ich halt die Arme trainieren oder so.
Ja, also, genau.
Gibt ja keinen Grund, irgendwie, auch mit Corona, dann trainiere ich halt zu Hause, dann trainiere ich halt draußen, dann hole ich mir halt eine Stange. Dann, man kann schon dafür sorgen. Und wenn wirklich der Fall eintritt, dass du nichts dafür kannst, selbst wenn du im Knast bist, kannst du ja was dafür jetzt
ist halt so.
Nicht vorher diese illegale Scheiße durchziehen.
Knast-Workout oder
im Knast.
Da kann man auch liften.
Ja.
Ja. Easy.
Kelly Maske, all Nelly.
Ja, Mann. Legende,
echt. Gale Muscles oder irgendwie sowas.
Kelly Maske. Der Typ ist zu heftig.
Er hat auch immer erzählt, dass er früher im Knast war und dass er deswegen so krass geworden ist. Irgendwie sowas.
Ja.
Kann auch sein, dass es nicht so ist, aber
Es
waren schon wilde Zeiten früher.
Mhm. Cool, lass uns noch eine Frage mit reinnehmen. Wieder vom Thomas. Er schreibt wieder Hallo.
Hallo.
Was sollte man beachten, wenn man das Volumen bei jedem einzelnen Muskel evaluiert? Beziehungsweise wie merke ich, wann ich Sätze oder Gewicht erhöhen soll oder nur die Technik fokussieren soll? Danke. Vielleicht beschränken wir uns erstmal auf den ersten Part einfach. Was sollte man beachten, wenn man das Volumen bei jedem einzelnen Muskel evaluiert? Also, was ich mir da primär mal anschaue, ist, wie ist die Antwort oder die Reaktion des Muskels nach einer Trainingseinheit? Mhm. Wie lange hast du das Gefühl, dass der Muskel braucht, bis er wieder regeneriert ist, bis er wieder leistungsfähig ist, bis du potenziell im Training wieder eine ähnliche Trainingsleistung bringen könntest wie zuvor? Und wenn du halt merkst, ey, so nach 24 Stunden spürst du nichts mehr, keine Soreness, du hast keinen Muskelkater mehr, du denkst, okay, ich könnte jetzt wieder eine produktive Einheit schieben, wieder Bankdrücken machen, so, dann hättest du das Volumen potenziell in der Einheit davor erhöhen können oder du kannst halt früher das nächste Training wieder mit einschieben.
Jo.
So würde ich es eigentlich sagen.
Das ist, glaube ich, der wichtigste Indikator. Ja. Performance generell.
Ja. Und Muskelschäden, ne?
Genau, das. Also du könntest ja wahrscheinlich mit hohen Muskelschäden nicht unbedingt wieder die Performance reproduzieren, außer die Initial-Performance war halt nicht wirklich
Stimmt.
An deiner Grenze, aber dann hättest du wahrscheinlich auch nicht so viel Muskelschäden produziert oder das Volumen. Ne? Ja. Ja, also grundlegend wirklich. Performance das Wichtigste, alles andere ist halt, kann man sich auch anschauen. Ne?
Ja.
Das bedingt meistens alle anderen Indikatoren auch, aber man kann sich halt auch systemische Stressfaktoren angucken, wie zum Beispiel Wohlbefinden, Explosivität. Man könnte gucken, okay, wenn ich maximal schnell Kniebeuge, war die jetzt genauso schnell wie jetzt letzte Woche oder so. Ne? Da kann man schon sehr, sehr krass ins Detail reingehen. Mhm. Ich glaube, wenn man halt so den Progress-Gedanken im Hinterkopf behält, dann macht man schon 80% richtig.
Ja.
Und dann kann man auch gucken, okay, zum Beispiel brauche ich mehr Schlaf, wie ist der Schlaf allgemein, schlechter, besser.
Ja.
Und danach kann man auch ein bisschen gehen, ob man systemisch das überhaupt verkraftet, weil selbst wenn man überall lokal nicht am Limit spielt, heißt noch lange nicht, dass du es trotzdem generell systemisch verkraftest.
Genau, das ist immer so, ne, das, was man sich da anschauen muss. Ne, zum einen, okay, was kann der Muskel halt lokal ab und was macht dann das Training für jeden einzelnen Muskel im Gesamten dann eben auch mit dir. Ne? Das ist dann natürlich auch nochmal ein Gedanke. Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, also so in so eine Mikroperspektive auch mal reinzugehen und mal wirklich jeden Muskel individuell zu evaluieren. Vor allen Dingen gerade dann, ne, wenn du halt sagst, okay, so bei einer Muskelpartie, da passt es dann, oder da ist der Progress vielleicht gerade nicht so gut, dass man dann wirklich dann mal so die Regenerationszeit sich dann eben auch anschaut und dann halt auch ja, gegebenenfalls den Trainingsstress nach oben oder nach unten anpasst. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Muskelkater nach einer Einheit hast, der deutlich länger als 3 Tage anhält, dann würde ich sagen, dann wärst du besser beraten, den Trainingsstress runterzufahren, weil bezüglich der Muskelproteinbiosynthese kenne ich jetzt zumindest keine Studien, die irgendwie zeigen, dass sie länger als 72 Stunden erhöht.
Ja, 72 Stunden.
72 Stunden maximal. Ne?
Genau, aber das ist natürlich auch von den Daten sehr, sehr begrenzt. Ich habe da letztens ein Video mal zu gemacht, da gibt es echt nur 2 Studien oder so zu, die überhaupt in Frage kommen würden. Und die haben ja auch nicht unbedingt jetzt unsere Trainingsintensität und unsere Volumina vielleicht durchgeführt. Ne? Mhm. Also man könnte vielleicht ein Argument finden, dass es sogar noch länger sein
vielleicht
könnte.
Vielleicht auch länger,
Schwierig, man kann es riskieren, deswegen riskiere ich es nicht. So, ne? Aber am Ende des Tages so, warum das Risiko eingehen? Dann noch lieber einen Satz weniger machen und nach 3 Tagen wieder den Muskel hitten.
Ja, genau. So,
damit fährt man auf jeden Fall nicht schlechter.
Ja,
absolut. Vielleicht fährt man genauso gut, vielleicht, aber auf jeden Fall nicht schlechter.
Ja, und so kann man halt auch eine gute Frequenz eben auch beibehalten, ist auch relativ wichtig, ne, dass wir dann eben auch in regelmäßig oder in gewissen Abständen dann eben auch einen Muskelaufbau reinsetzen, ne, weil, wie gesagt, die Muskelproteinbiosynthese steigt, fällt dann irgendwann wieder ab und dann müssen wir halt diesen Zeitpunkt abpassen, ne, wo die halt wieder abgefallen ist, damit dann halt wieder der neue Anstieg erzeugt werden kann, ne, und deswegen, solange man da, ja, ich sag mal so nach 3, vielleicht spätestens 4 Tagen dann wieder so den Muskel dann erneut trainiert oder erneut trainieren kann, dann sollte der Trainingsstress eigentlich ziemlich gut dann auch auf lokaler Ebene passen.
Wunderbar. Bei mir, anekdotisch,
bei
mir ist jeder Muskel am Limit.
Mhm, krass.
Immer.
Das ist geil.
Fast immer. In jedem Teil meines Zyklus auch. Also in der Intro-Week natürlich mit viel weniger Volumen, aber dann ist ja die nächste Woche wieder anstrengender und ich bin gleichzeitig auch stärker adaptiert.
Mhm.
Also ich habe immer so immer leichte Krämpfe im Brachialis gefühlt, immer so leicht verkaterte Quads und so. Eigentlich auch Schultern immer recht schwer. Es gibt eigentlich keine Muskelgruppe, wo ich sagen würde, die spüre ich nie.
Das ist ein Traum. Also ich beneide dich, da einfach auch so ein bisschen so dieses Upper Limit mal erreicht zu haben auf lokaler Ebene, dass man auch einfach merkt, okay, mehr Trainingsstress wäre jetzt gar nicht förderlich. Bei mir ist das bei gewissen Muskelgruppen schon arg, wie schnell die einfach regenerieren.
Ja?
Also klar, ne, die Regenerationszeit, die steht natürlich auch immer in Relation zum gesetzten Reiz. Ne? Also man könnte dann auch genauso gut sagen, okay, die Reizsetzung war jetzt vielleicht nicht so hoch. Ne,
oder weil deine Frequenz ist zu niedrig.
Ich habe jetzt zum Beispiel bei den Quads, bin ja jetzt umgezogen und über die Umzugstage, ne, habe ich ein paar mehr Westers eingelegt, als ich eigentlich geplant hätte, so und habe das jetzt wieder so ein bisschen aufholen wollen und bin dann mit Ganzkörpereinheiten wieder so ein bisschen eingestiegen. Habe dann 2 Ganzkörpereinheiten gemacht, wo ich immer so mit 3 bis 4 Sätzen gebeugt habe, also wirklich back-to-back. Und dann am 3. Tag habe ich dann noch eine Quad-Einheit gemacht, eine Push-Einheit mit 7 Sätzen Quads oder so. Und halt erst nach der Einheit mit 7 Sätzen Quads habe ich jetzt so, das war gestern, habe ich heute so ein bisschen so ein Gefühl im Quad, so dass er halt so gehittet wurde.
Ich habe heute einen Rest-Day, ich habe meinen Zyklus jetzt beendet. Ich habe vor 3 Tagen Beine trainiert mit 7 Sätzen Quads. Mhm. Und wenn ich durchdrücke, alles, mediales, laterales, alles noch so nicht verkatert, aber selbst nach 3 Tagen schon angeschlagen.
Heftig. Krass. Lena, hi.
Hallo.
Wir sind fast fertig. Ja, wir sind fast fertig. Okay. Komm ruhig rein.
Aber man sieht dich eh nicht.
Nee. Kein Problem. Ja, ey. Hätte ich gern sowas, aber keine Ahnung, bei mir so ist vielleicht auch die Faserverteilung oder so. Vielleicht bin ich so
mehr. Ja. Das war auch früher nicht so bei mir. Das hat sich ja erst in den letzten Jahren so ergeben. Ja. Mhm. Aber deswegen fahre ich auch so hohe Volumina, weil ich halt das, was du erzählst, also weil halt weniger bei mir, außer in der Intro-Week, einfach nicht zu diesem gleichen Erschöpfungsgrad führt, ja. Lokal.
Ja.
Ja, also ich mache in der Intro-Week, Mann, mache ich 3 Sätze Beuger und habe einen Muskelkater. So. Mhm. Und dann in der Woche darauf mache ich halt 6 Sätze und habe fast den gleichen, weißt du? Und in der Woche darauf mache ich vielleicht nicht mehr 6, sondern 7 und habe immer noch wieder diesen gleichen, der dann zur nächsten Einheit aber wieder abklingt.
Mhm. Ja. Ja, ist interessant, auf jeden Fall. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie krass unter meinen Kapazitäten trainiere, so insgesamt. Nee. Ne, also steigt mir das Training auch schon so ein bisschen also zu Kopf. Ne? Das ist so, auch wenn ich das lokal sehr, sehr gut wegstecke, ist es halt trotzdem enorm belastend, einfach für mein Gesamtsystem. Ja, ne? Hier wieder Stichwort so systemische Ermüdung oder einfach so die Gesamtermüdung aus jeden einzelnen Muskelpartien. Das ist schon ein ordentliches Pendel.
Ich würde echt gerne das mal objektifizieren. Ich würde gerne, dass mein Bewusstsein, mein Erschöpfungsempfinden mal in dein Gehirn reingeht.
Aha.
Und vice versa.
Ja, okay.
Ob
du
dann sagen würdest, Digga, wie kannst du überhaupt rumlaufen? So, das ist ja voll fuck den ganzen Tag.
Aha.
Oder ob es nicht so wäre. Weißt du, was ich meine? Das wäre echt interessant zu sehen. Weil Leni zum Beispiel, ich fange auch Leni so ein bisschen mehr an zu beraten. Früher habe ich das halt nicht gemacht, weil, also meine Freundin, weil ich mag es halt einfach nicht, egal wer es ist, wenn man halt irgendwas empfiehlt und es wird dann halt nicht durchgezogen. So, da habe ich einfach keinen Bock drauf. So, dann gebe ich halt keine Tipps sozusagen, ne? Weil du gibst halt deine Zeit und dann versuchst halt die Situation zu analysieren und wenn halt dann am Ende eh das gemacht hat, was sie für richtig hält oder so, dann hätte ich halt keine Lust drauf. Und sie ist jetzt auch die ganze Zeit, boah, fühlst du dich auch immer so?
Aha.
Also muss man sich wirklich die ganze Zeit so fühlen?
Aha.
Und ich weiß halt nicht, okay, also, ne, ist halt mein Bewusstsein, ihr Bewusstsein, vielleicht ist sie ja viel stärker belastet als ich, aber vielleicht bin ich immer so stark belastet und ist halt einfach der Standardzustand.
Ja,
ne?
Ja.
Ist halt die Frage.
Ja.
Was dagegen spricht, ist, dass ich mich echt lange nicht mehr verletzt habe. Ne? Das wiederum spricht dafür, dass regenerativ anscheinend jetzt, und meine Leistung ist auch eigentlich reproduzierbar, geht hoch.
Mhm.
Letztens auch mit All-Time-PR Post gesquattet, trotz schlechter Bar und trotz 7 Kilo weniger als in der letzten Peak-Off-Season jetzt. Mittlerweile, nee, ja doch 7 Kilo, 103,96. Ja. Also scheint ja irgendwo...
Scheint zu funktionieren.
Die Frage ist, hätte es nicht besser funktionieren können? Ja. Ich habe ja auch weniger Volumen probiert. Also ist ja nicht so, dass ich direkt so eingestiegen bin.
Ja.
Ich habe ja schon alles durch. Ich trainiere ja schon, seitdem ich 13 bin oder so mittlerweile.
Mhm.
15 Jahre fast.
Mhm.
Oh Mann.
Ja, das ist eine lange Zeit.
Oh Mann. Hier gibt es bestimmt Leute, die sind nicht 15 und die hören zu.
Krass.
15, 16 können wir mir vorstellen.
Ja. Wartet mal ab, bis ihr dann 30 seid.
Ey, ich bin noch nicht
30. Nee, aber wenn die 15-Jährigen dann in 15 Jahren 30 sind und dann so viele Trainingsjahre auf dem Buckel haben wie du.
Ja. Werde ich ihn noch zum Schluss gefrontet. Ich selber 30-Jähriger.
Ich noch wie alt bist du? 28?
Ja.
28 geworden letztens.
Geworden, ne?
Ja.
Das bin ich gratuliert.
Doch, habe ich. Aber war es nachträglich? Nee, ich habe dir per WhatsApp geschrieben oder so.
Ja, doch. Okay, hey. Ich glaube, ja, das war's dann.
Ich glaube auch.
Für die Q&A-Episode. Danke für eure
Captain hier.
Ja, ja. danke für eure
Fragen. Co-Pilot.
Genau.
Kennst du das an Brutus Brutalus?
Brutus Brutalus?
Kennst du nicht, ne?
Nee, schon mal gehört. Was ist das?
So ein Rapper gewesen.
Aha, okay.
Irgendwie was gerappt von, du bist nur Co-Pilot und so. Also so ein Testo-Rapper halt.
Ah, okay, okay.
Kennst du nicht?
Doch,
Seifu und Brutus Brutalus.
Die machen die so Bodybuilding-Rap oder
ja,
so
genau, Pumper-Rap? Ja, genau, so richtig schlecht, also wirklich so richtig schlecht. Also
okay.
Kein Front, aber halt so die Produktion damals vor 15 Jahren war halt, weiß ich nicht vor wie vielen Jahren.
Uh-huh.
Ja, sehr, sehr, also ich hab's früher schon irgendwo gefeiert,
weil
es gab's halt gar nicht, ne? Und zwar halt ultra lustig damals.
Ja. Ja, gibt's gar nicht mehr so Pumpermusik, so.
Farid und Kollege haben das ja so ein bisschen immer
bisschen
gemacht.
Bisschen nochmal,
also
ne?
Aber die haben halt nur darüber gerappt, eine Zeit lang, also Brutus, glaube ich.
Ja, die haben, ja, was ich noch kenne, so aus den USA, das war so Wop Bailey damals, irgendwie
genau,
so Hold Strong und so. Das war ja auch so richtige Trainingsmucke.
Ja, vielleicht muss da noch was kommen hier aus dem deutschsprachigen Bereich. Irgend so eine Rapper, die mal aufräumt hier.
Mit der Fitness. Das wissen die Leute nicht, ne? Aber du kannst rappen. Ja. Louis kann echt rappen.
Ja, ich kann rappen, aber. Das dauert noch, bis hier mal eine Kostprobe dann kommt. Bis dahin muss ich noch ein bisschen an meinen Skills feilen.
Schreib doch Brutus an, Alter.
Mach ein Soll ich mal ein Feature zusammen. Mit denen machen?
Ja, Mann, das ja das wäre wild. Der ist halt Legende, ne?
Okay. Also,
das darf man halt nicht vergessen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob der halt mit so No-Names macht.
Ja,
ist halt.
Ja, wenn ich hier mit so einem Mikrofon ankomme, dann, ich glaube, dann ist er schon.
Ich weiß gar nicht, ob der noch Musik macht, ehrlich gesagt.
Ja, vor 15 Jahren.
Boah, der war schon damals nicht so der Jüngste. Also der ist bestimmt jetzt Mitte 40 oder so.
Okay. Kennst du noch einen Track von denen? Haben die Tracks auf Spotify?
Boah, weiß ich nicht. Doch, die haben Tracks auf
Spotify. Ja?
Ja, ich habe dem André das letztens gezeigt.
Geil, ist da ein guter dabei?
Ja.
Gut, also hat man ja schon rausgehört, dass du jetzt nicht so begeistert davon bist, aber...
Ich habe es trotzdem damals reingezogen, so, also
ja.
So schlecht kann es ja gar nicht gewesen
sein. Ja,
also, ich fand es eher Comedy-Rap,
weißt du? Ja, ja.
Es hat so einen Comedy-Touch irgendwie.
Ja, also ich finde ja auch generell so Gangster-Rap lustig so halt, ne? Wenn dann so über Waffen, Drogen, was weiß ich, Geld und so gerappt wird, so dann hörst du das und dann finde ich das eigentlich witzig so. Es ist so ein bisschen amüsant halt auch, ne?
Ja.
Ja, ey.
Bei uns in der Clique so damals, wo wir, ja, wir hatten so eine Gym-Clique, da kannte Brutus jeder. So, das war halt einfach.
Ja, ich habe das, glaube ich, damals irgendwie in der Doku mal aufgeschnappt, aber willst du einen Track auf die Spotify-Playlist packen?
Ey, ich weiß die Tracks gar nicht mehr.
Weißt du nicht?
Wenn du das eingibst, also wie die ganz genau heißen, weiß ich gar nicht. Aber okay. Du kannst ja mal irgendeinen Spot rein tun.
Ich würde einen Song auf jeden Fall reinpacken. Genau.
Pack rein.
Schauen wir mal, was Brutus Brutalos dann so hergibt. Produktion von vor 15 Jahren. Vielleicht dann bald im Feature mit mir zusammen.
Boah, das wäre geil, Mann. Ich würd den Song promoten.
Okay, wild.
Ich wäre dann euer Manager.
Sehr geil. Wunderbar. Hey, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Danke, Sepp, für deine Zeit.
Gerne, Mann.
Und
danke, dass ich hier sein durfte. Also du bei mir,
aber genau.
Ich bei
dir. Ja. Genau. Sehr gerne. Jederzeit wieder. Und dann hören wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.